Was ich mir vorgenommen habe, ist, uns einen Schnelldurchgang durch die Bibel zuzumuten, in dem Gottes Weg mit Israel von den Anfängen bei Abraham an, über die verschiedenen Etappen bis hinein in die Zukunftsschau ins neue Jerusalem hinein, in Offenbarung 21, dass wir diesen roten Faden einmal nachzeichnen versuchen. Ja, was hat sich Gott mit Israel gedacht? Was ist Gottes kontinuierliche Absicht mit dem Volk Israel über alle Irrungen und Wirrungen der Geschichte hindurch, über alle Etappen der Heilsgeschichte hindurch, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Diesem spannenden und herausfordernden Thema wollen wir uns jetzt lehrmäßig stellen. Und ich möchte kurz vorher beten, dass der Herr uns die Gnade dafür gibt, die wir alle dazu brauchen. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für diesen Tag. Ich danke dir für die offene Tür hier nach Karlsruhe hinein. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der gekommen ist und der nach dir und nach deinem Willen fragt in Bezug auf Israel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einen kostbaren Tag schenkst. Einen Tag ist, von dem wir nach Hause gehen und sagen, das war aber eine Bereicherung, das war eine Auferbauung, das war eine Stärkung. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist uns gibst und dass dieser Heilige Geist uns allen dient, unsere Herzen öffnet, unseren Sinn öffnet, zu uns spricht, dass von dem Manchen, was heute gesagt und gehört wird, das dem Einzelnen ins Herzen fällt, was dein Reden direkt zu ihm ist, an diesen Tag, in diese Stunde, in seine Lebenssituation hinein, in deine Lebensführung hinein. Ich bitte dich, dass es konkret wird und dass es persönlich wird, weil du, Heiliger Geist, jeden Einzelnen kennst. Und du weißt jeder Einzelne, wo er steht, was sein Hintergrund ist. Du kennst deine guten Absichten und Gedanken mit jedem Einzelnen. Du kennst die Widerstände, gegen die jeder zu kämpfen hat. Und ich bitte dich, lass es ein Tag werden, von dem Impulse und Weisung ausgeht für jeden, die zukunftsgerichtet sind, die befreiend und freisetzend sind, die auf eine andere Ebene heben, Herr. Und ich wünschte mir sehr und bitte dich darum, dass niemand von uns diesen Raum und diesen Tag verlässt, ohne von dir verändert worden zu sein zum Besseren hin. Gib Gnade dazu, gib Segen dazu. Herr, wir rufen dich an. Es ist nicht in uns selbst, es ist nicht in mir, es ist nicht in irgendeinem, der hier sitzt. Das können wir nicht machen aus uns selbst. Solche Veränderungen kannst nur du schenken und du bewirken. Wir wollen dir nur sagen, Herr, wir sind offen dafür. Wir wollen dir unser Herz hinhalten, wir wollen dir unser Leben hinhalten. Du bist unser Herr, du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wir geben uns in deine Hand und sagen, Herr, tu mit uns, was dir gefällt. Gerade auch an diesem Tag heute. Um Jesu Willen und in seinem Namen. Amen. Amen. Wer möchte und die Bibel dabei hat, kann gern Apostelgeschichte 3 aufschlagen. Ich möchte auf das Stichwort Wiederherstellung zurückkommen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und möchte im Sinne einer Einleitung ein paar Gedanken dazu sagen. Ich lese mal vor ab Vers 17. Ich denke, der Hintergrund ist allgemein bekannt. Petrus spricht hier nach der aufsehenerregenden Heilung im Tempelbezirk durch Petrus und Johannes. Es ist die zweite große Ansprache, die uns überliefert ist. Die erste war die Pfingstpredigt des Petrus. Und die zweite hier ist der ersten sehr ähnlich und schließt in manchen daran an. Und in Vers 17 bis 21 lesen wir Folgendes. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Er spricht hier die jüdischen Bewohner Jerusalems an. Gott hat aber das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Und ich möchte uns einleitend hier diesen Bogen vor Augen malen, den Petrus den Einwohnern Jerusalems damals vor Augen gemalt hat, nämlich diesen Spannungsbogen zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Genau davon ist hier die Rede. Es ist davon die Rede, dass sich biblische Prophetie erfüllt hat in Bezug auf das erste Kommen Jesu. was mit Jesu geschehen ist, seine Geburt, sein Aufwachsen in einer jüdischen Familie, in einem bestimmten Ort, sein Dienst, sein Leben, sein Sterben, Auferstehung, Himmelfahrt, all das ist Erfüllung biblischer Prophetie, sagt Petrus den Einwohnern Jerusalems. Jesus selbst hat es einmal seinen zwei Jüngern so gesagt, auf dem Weg nach Emmaus, hat ihnen gesagt, musste nicht alles dieses so geschehen, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Genau das sagt Petrus. Es ist so geschehen, wie die Propheten von alters her vorhergesagt haben. Aber dann geht Petrus weiter und sagt, ihn, diesen Jesus, der um euretwillen gekommen ist, euer Messias, und der gekommen ist, wie es die Schrift vorhergesagt hat, ihn muss der Himmel jetzt aufnehmen. Aber es werden Zeiten der Erquickung kommen. Und diese Zeiten der Erquickung werden kommen, wenn Jesus wiederkommt. Ja, mit der Wiederkunft Jesu brechen diese Zeiten der Erquickung an. Und die Juden wussten genau, was damit gemeint ist. Es ist die messianische Heilszeit gemeint. Es ist die Aufrichtung des messianischen Königreiches. Und Petrus sagt, ja, diese Zeiten der Erquickung werden kommen. Aber bis dahin muss ihn der Himmel aufnehmen, bis was geschehen ist? Bis weitere Dinge in Erfüllung gekommen sind, die die Propheten von alters her vorhergesagt haben. Die Propheten haben vorhergesagt Dinge, die beziehen sich auf das erste Kommen Jesu. Sie haben vorhergesagt Dinge, die beziehen sich auf der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und das sind die Zeiten der Wiederherstellung. Und da müssen noch Dinge in Erfüllung kommen. Und dann, wenn die Zeit der Entquickung anbricht, ist eine dritte Etappe am Kommen, von denen die Propheten aufgesprochen haben. Und das ist die Zeit nach dem zweiten Kommen Jesu. Das messianische Königreich, die messianische Heilszeit. Und der Abschnitt, der uns jetzt besonders interessiert, ist der zweite Abschnitt. Und die Frage, die wir uns stellen können, und ich möchte dazu Mut machen, dass wir sie uns stellen, ist die Frage, was sagen denn die Propheten über dieses Zeitalter, über diese Epoche zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu? Und ich möchte euch etwas nahelegen, einfach als einleitenden Gedanken. Ich möchte eine Behauptung aufstellen und euch bitten, das zu bewegen und zu überprüfen. Ich behaupte, dass es drei Hauptthemen biblischer Prophetie gibt, die im Alten Testament angelegt sind und im Neuen Testament fortgesetzt und präzisiert werden. Drei Hauptthemen biblischer Prophetie für diesen Zeitabschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, dem Zeitabschnitt, in dem du und ich leben. Erstens, die Zubereitung einer Braut für den Bräutigam. Die Zubereitung einer Brautgemeinde aus allen Zungen, Völkern und Nationen auf das große Hochzeitsmahl des Lammes hin. Großes Thema biblischer Prophetie, im Alten Testament in vielfältiger Weise angelegt, im Neuen Testament, insbesondere im Epheserbrief, ja, das Bild von der Braut haben wir aus Epheser 5, vertieft, präzisiert. Eine Braut ohne Flecken, ohne Makeln und ohne Runzeln. Das erste große Thema. Das zweite große Thema, und die drei Themen hängen sehr eng miteinander zusammen, aber ich differenziere sie gerne, das macht es uns leichter aus bestimmten Gründen. Das zweite große Thema für diesen Zeitabschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu ist die Erfüllung des Missionsbefehls. Jesus hat es so formuliert in Matthäus 24, 14. Er hat gesagt, und dieses Evangelium vom Königreich Gottes muss gepredigt werden unter allen Völkern zum Zeugnis für alle Nationen. Und dann wird das Ende kommen. In anderen Worten, ehe das Evangelium vom Reich Gottes nicht allen Völkern, allen ethnischen Gruppen dieser Welt verkündet worden ist, wird er nicht kommen. Er hat sich verpflichtet, zu warten mit seiner Wiederkunft, bis jedes Volk, jeder Stamm, jede Zunge, jede Sprache die Gelegenheit hatte, das Evangelium vom Reich Gottes zu hören. Amen. Und das Dritte, was ist nun das Dritte? Die dritte Achse biblischer Prophetie für die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen ist die Wiederherstellung Israels. Die physische und die geistliche Wiederherstellung Israels. Und darüber werden wir uns natürlich jetzt intensiver befassen im Laufe dieses Tages. Nur ein Hinweis aus dem Einleitungsteil der Endzeitreden Jesu, wie sie uns von Matthäus überliefert sind, ist die Aussage Jesus an die Einwohner, an die jüdischen Einwohner Jerusalems gerichtet, der zu ihnen sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gesegnet seid ihr, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Andersrum formuliert, wenn ihr bereit seid, diese Worte zu sprechen, Baruch haba b'shem Adonai. Dann bin ich bereit, meinen Fuß wieder auf den Ölberg zu setzen. Dann bin ich bereit, euch wieder zu begegnen und meine Königsherrschaft in dieser Stadt anzutreten. Das ist der dritte große Strang. Aber natürlich, damit dies geschieht, ja, muss erstens eine physische Wiederherstellung Israels und Jerusalems geschehen sein. Das heißt, Jerusalem muss wieder unter jüdische Souveränität gekommen sein, was jetzt 1900 Jahre lang nicht der Fall war, was keine Selbstverständlichkeit ist, was ein Wunder ist, ein historisches Wunder, ja, dass Jerusalem wieder weitgehend unter jüdischer Souveränität ist. Und natürlich das Zweite ist genauso ein großes, wenn nicht ein noch größeres Wunder, ja, dass die jüdischen Menschen kollektiv bereit sind, ihn als Messias zu begrüßen. Das sind die drei großen Stränge biblischer Prophetie für mein Dafürhalten zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu für den Zeitabschnitt, in dem wir leben. Und hier nun wieder das Anliegen, was mir so wichtig ist, als jemand, der sich als Brückenbauer, als Vernetzer versteht, als jemand, dem der Leib wichtig ist in seinen verschiedenen Berufungen, Begabungen und Funktionen. Die Not, die ich oft sehe, ist die, dass im Gemeindealltag, im Alltag an der Basis der Gemeinde Jesu, diese drei Anliegen mit großem Abstand voneinander wahrgenommen und gelebt werden. Da gibt es die Gemeindeleute, die sind ganz lange auf das Gemeindeanliegen fixiert. Dann gibt es die Missionsleute, die brennen für die Erfüllung des Missionsbefehls, haben aber nicht unbedingt immer ein tiefes Verständnis von dem Thema Gemeinde. Und dann gibt es die Israel-Leute, ja, die brennen für Israel, aber die Beziehung zur Ortsgemeinde, die Beziehung zum Missionsanliegen ist oftmals sehr im Hintergrund. Und ich behaupte, das ist problematisch. Und ich beobachte, dass es sehr problematisch ist. Das Problem liegt darin, wenn das wirklich zu einem Entweder-Oder führt und zu sagt, wenn du meinen Standpunkt nicht genauso deutlich siehst wie ich, ja, dann hast du ein großes Problem. Wenn diese Haltung da ist, der Konkurrenz, der Kritik, der Polarisierung, dann ist der Leib Jesu geschwächt. Dann raubt es uns Vollmacht, dann raubt es uns Glaubwürdigkeit, es raubt uns Kraft. Ja? Und das ist eine große Not, das ist eine Blockade, das ist, ich möchte es mal ganz plump sagen, das ist eine Strategie des Teufels. Das ist eine Strategie des Teufels, dass wir, die wir in verschiedenen Berufungen und Herzensanliegen stehen, unser Herz oft nicht weit genug ist, um anderen mit anderen Berufungen und Herzensanliegen wertzuschätzen und zu sagen, ja, deine Berufung ist eine andere als meine, aber wir arbeiten an dem gemeinsamen großen Ziel, nämlich dass Jesus bald wiederkommen kann, dass sein Name Ehre bekommt, dass er verherrlicht wird und dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf dieser Erde. Dein Wille in meiner Gemeinde, dein Wille in der Erfüllung des Missionsbefehls und sein Wille in seinen Absichten und Verheißungen für Israel. Wir dienen dem gleichen Gott und Gott ist nicht geteilt. Gott ist nicht geteilt, ja. Er ist nicht zerspalten in sich, aber die Gemeinde Jesu ist zerspalten und unser Herz ist oft eng. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir jeweils da, wo wir stehen und was wir repräsentieren, unsere Herzen weit machen. Und ich plädiere mit gleicher Leidenschaft an die Gemeindeleiter und Ältesten und Pastoren, ihre Herzen auszuweiten für Gottes Gedanken bezüglich Israel, wie ich an die Israel-Freunde plädiere, ihr Herz zu weiten für Gottes gute Absichten mit der Gemeinde und mit den Völkern. Und lass uns eine Einheit darin finden, auch wenn wir in der Umsetzung unterschiedliche Berufungen und Schwerpunkte haben. Aber wir tun es in gegenseitiger Wertschätzung. Wir tun es in einer Kooperationsbereitschaft. Wir tun das in einer Dienstbereitschaft aneinander. Und wir tun es in der Gesinnung, die Jesus uns nahegelegt hat in Philipper 2, dass wir einander höher achten als uns selbst und nicht Angst haben, dass der eine irgendwie uns die Show stiehlt oder irgendwie was abzieht, was eigentlich uns gehört. Und diese Dienstbereitschaft, diese Demut, diese Einheit im Herzen, dafür möchte ich sehr stark plädieren, an alle Seiten, dass wir daran arbeiten und Gott heranlassen, unser Herz, diese Operation, diese Erweiterung vorzunehmen, da wo es nötig ist und da wo wir uns angesprochen fühlen. Sieh, der Gott ist nicht geteilt. Bei Gott sind diese drei Dinge ganz eng miteinander verwoben. Es ist wie eine dreifach geflochtene Schnur. Die Dinge lassen sich nicht separieren. Ja? Römer 11, 24, glaube ich, heißt es, erst wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet sein. Ja? Da ist eine ganz tiefe innere Beziehung zwischen der Erfüllung des Missionsbefehls und der geistlichen Wiederherstellung Israels. Bei Gott ist es zusammen. Ja? Von daher, lasst uns als Israel-Freunde dafür beten, dass der Missionsbefehl möglichst schnell in Erfüllung kommt, damit ganz Israel gerettet werden kann. Ja? Ich überzeichne ein bisschen, aber ich mache hier, denke ich, eine Kernwahrheit deutlich. Wir gehören zusammen. Wir arbeiten zusammen. Es ist ein Herr, es ist ein Geist, es ist ein Glaube, es ist ein Leib, es ist ein Ziel in der Zeit, in der wir leben, nämlich, dass Jesus verherrlicht wird und bald wiederkommen kann. Und dafür setze ich mich leidenschaftlich ein, dass wir jeweils da, wo wir herkommen, unsere Begrenzungen lernen zu überwinden und in eine Wertschätzung, in eine Einheit, in ein Füreinander zu kommen, was die großen Absichten Gottes betrifft für unsere Zeit. Amen. Ihr seht, ich bin hier engagiert, weil ich aus Erfahrung weiß, inzwischen aus mehr als 20 Jahren Erfahrung, dass die Praxis oft anders aussieht. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, dass wir an manchen Punkten uns sehr schwer tun, als Gemeinde Jesu in Durchbrüche hineinzukommen. Weil der Herr das nicht segnen kann, wenn der Leib zersplittert und zerteilt ist, wenn Uneinheit da ist, wenn Missgunst da ist, wenn Neid und Eifersucht da ist. Darauf ruht kein Segen. Und Gott möchte uns segnen. Er möchte uns seine Gnade und seine Gunst zuwenden. Er möchte uns viel mehr von seinem Heiligen Geist und von seiner Vollmacht verleihen, als wir bisher erlebt haben. Und eine ganz zentrale Voraussetzung dafür ist, dass unsere Herzen mit seinem Herzen schlagen. Ja. Und weit sind, wie sein Herz weit ist an dieser Stelle. Zeiten der Wiederherstellung. Ich möchte es zum Anlass nehmen, hier gibt es ein Buch, das sich auch hier mit dem Titel verbunden hat. Es hat genau diese Überschrift, Zeiten der Wiederherstellung, ist ganz neu erschienen, Fundamente für ein authentisches Christsein. Das ist ein Buch, das sich mit den biblisch-hebräischen Wurzeln befasst, aber in erster Linie für die Gemeinde geschrieben ist. Und das Kernstück dieses Buches ist die Untersuchung der Jerusalemer Gemeinde in der biblischen Zeit, in der neutestamentlichen Zeit, und wie die Jerusalemer Gemeinde gelebt hat, als Juden, als messianische Juden einerseits, die sich nicht von ihrem Judentum abgetrennt haben, und andererseits als wiedergeborene, geisterfüllte, missionarisch wirkende Gemeinde unter der Hauptschaft Jesu, in der Fülle des Geistes. Ja. Und die haben das zusammengelebt und zusammengebracht. Und da sind viele, viele sehr inspirierende und wegweisende Lektionen erhalten für uns als Gemeinde, als Ortsgemeinde heute. Wir können viel lernen von der Jerusalemer Gemeinde. Und wer neugierig ist, es liegen ein paar Bücher aus, glaube ich. Wir haben den Verleger hier unter uns in unserer Mitte. Wir können ihn fragen über Details und wir können das Buch natürlich auch erwerben für 16,80. Zeiten der Wiederherstellung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier erörtert worden ist. Dann komme ich zu meiner zweiten Einleitung. Die finden wir fundiert im Römerbrief. Ja, ich nähere mich jetzt langsam dem Hauptthema. Römer 9 bis 11 ist uns allen bekannt. Das sind die Kernkapitel des Neuen Testaments, die uns sozusagen den Schlüssel geben für ein neutestamentliches Verständnis von Gottes Weg mit Israel. Und diesen Schlüssel wollen wir uns etwas näher angucken. Wir werden uns auch heute Nachmittag wahrscheinlich noch ein bisschen näher mit einigen Passagen aus diesem Kapitel befassen. Worauf ich jetzt erstmal abheben möchte, ist auf den Endpart dieser drei Kapitel, ab Kapitel 25, Vers 25 in Kapitel 11 meine ich. Und was wir hier sehen müssen, ist, dass in diesem Schlussteil dieser drei Kapitel Paulus sein Fazit zieht, seine Schlussfolgerung zieht. Kapitel 19 und 11 des Römerbriefes sind keine ganz einfachen Kapitel, weil hier sehr massive Spannungsbögen aufgebaut werden. Ja. Das schaut manchmal so aus, als würde sich Paulus ständig widersprechen. Ja. Da spricht er mal 5 bis 10 Verse in eine Richtung und dann 10 Verse später argumentiert er wieder in eine andere Richtung. Und es wirkt manchmal so, als würde er hin und her hupfen und letztlich gar nicht wissen, was will er denn eigentlich sagen. Ja. Das ist gar nicht so leicht, sich mit diesen Kapiteln zu befassen. Aber wenn wir wissen und wenn wir das für uns auch zu einem Ausgangspunkt nehmen, sozusagen von hinten her lesend und denkend, worauf will Paulus eigentlich raus, dann tun wir uns gar nicht mehr so schwer mit Kapitel 9 und 10, wenn wir vom Ergebnis her denken. Und das Ergebnis ist in Kapitel 11 uns überliefert und insbesondere in diesen letzten Versen ist uns das Fazit, die Schlussfolgerung, das, worauf Paulus eigentlich immer schon raus wollte, gesagt. Wir werden es gleich lesen ab Vers 25. Aber was anderes noch vorab. Der Römerbrief hat über die Kirchengeschichte, über die Theologiegeschichte hinsehen, eine ganz eigenartige Geschichte. Das ist bezeichnend für die Not, die die Kirche mit dem Thema Judentum und Israel hatte. Und ich karikiere diese Geschichte ein wenig. Die fängt schon an, also in bekanntester Weise bei Augustin, und setzt sich fort über verschiedene Römerbriefauslegungen in verschiedenen Epochen. Ja, der Name Luther wäre nochmal wichtig zu nennen. Das geht aber bis in die Zeit von Karl Barth und so weiter hinein, dass mehr oder weniger immer wieder ein eigenartiges Phänomen festgestellt worden ist. Ich karikiere. Römer 1 bis 8. Die Verkündigung des Evangeliums, des universellen, für alle Zeiten und für alle Menschen gültigen Evangeliums, in der denkbar genialsten Form durch Paulus. Paulus in Höchstform. Das Evangelium präsentiert in seiner klarsten und reinsten Weise. Hier spricht der Heilige Geist im Originalton. Und dann Römer 9, Vers 1. Paulus muss einen Lapsus gehabt haben. Oder hat vielleicht der Heilige Geist einen Lapsus gehabt? Auf einmal spricht Paulus über Dinge in einer Weise, die rätselhaft sind. Wie kommt er denn um Himmels Willen jetzt auf dieses Thema, nachdem er gerade so wunderbar das Evangelium beschrieben hat? Paulus spricht in dunklen Worten. Paulus spricht in Rätseln. Paulus spricht über Dinge, die uns, wenn dann nur indirekt und allegorisch angewandt, was angehen. Und dann endlich Römer 12, Vers 1. Paulus findet wieder zurück zu einer verständlichen Sprache. Paulus spricht wieder über Themen, die uns betroffen machen, die uns was angehen. Endlich, endlich, endlich können wir wieder etwas herausziehen aus dem Römerbrief, was für uns kostbar und bedeutsam ist. Ja, ich karikiere bewusst, ich überzeichne bewusst. Aber im Prinzip war das die Tendenz, wie es in der Theologiegeschichte in Bezug auf den Römerbrief weithin vorhanden war. Ich belege diese etwas überzeichnete Darlegung mit einem Zitat von einem Mann, der sich damit professionell auseinandergesetzt hat. Professor der Theologie des Alten Testamentes, viele Jahre lang in der Münchner Universität, Ferdinand Hahn heißt der Mann. Und er hat gegen Ende seines Wirkens ein Büchlein herausgebracht, Die Verwurzelung des Christentums im Judentum, exegetische Beiträge zum christlich-jüdischen Gespräch, das ist 1996 erschienen. Und dieser Ferdinand Hahn in seinem Beitrag in diesem Büchlein zieht folgendes Fazit, als jemand, der sich intensiv damit beschäftigt hat und es nicht aus dem hohlen Bauch heraus sagt. Er sagt, das Gewicht der Aussagen des Paulus in Römer 9 bis 11 ist in der Geschichte der Kirche lange Zeit nicht hinreichend berücksichtigt worden. Römer 9 hat man für die Prädestinationslehre, Römer 10 für die Rechtfertigungslehre herangezogen und Römer 11 blieb weithin unbeachtet. 1800 Jahre lang. Erst in jüngster Zeit hat man sich christlicherseits darum bemüht, die Relevanz dieser Aussagen wirklich ernst zu nehmen. Noch ein Beispiel zu diesem Thema. Die meisten von uns werden sich schmerzlich bewusst sein, dass Luther in den letzten Jahren seines Lebens ein ausgesprochener Judenhasser war. Ganz im Gegensatz eigentlich zu der Anfangszeit, wo er den Juden gegenüber freundlich gesonnen hat, beziehungsweise in freundlicher Weise um sie geworben hat. In der Annahme, dass die Reformation, die Bereinigung der christlichen Kirche hin zum Evangelium eine Attraktivität für Juden gewinnt und eine Anziehungskraft entwickelt, ist er davon ausgegangen, dass sich viele Juden jetzt dem Evangelium und Jesus zuwenden werden. Er wurde enttäuscht in dieser Erwartung. Die gängige Meinung ist, dass aufgrund der Enttäuschung sich Luther dann gegen die Juden gewandt hat und sie bis hin zum offenen Hass angegriffen hat. Ich meine, man muss noch einen anderen Aspekt berücksichtigen, nämlich den theologischen Aspekt. Die theologische Lücke in Bezug auf ein Verständnis von Gottes Verbindung mit dem jüdischen Volk gemäß Römer 11, die war schon viel früher da. Nicht erst Mitte der 30er Jahre oder Anfang der 40er Jahre vom 16. Jahrhundert in Luthers Leben. Luther hat am Anfang seines Wirkens in Wittenberg, kurz nachdem er da die Professur übernommen hat, Die ersten zwei großen Vorlesungen waren die Psalmenvorlesung und die Römerbriefvorlesung. Römerbriefvorlesung um 1516, 1517 rum, also kurz vor dem berühmten Thesenanschlag. Und in diesen Vorlesungen, insbesondere auch in der Römerbriefvorlesung, formulierte er seine reformatorischen Gedanken in einer bahnbrechenden Weise. Es gibt eine Mitschrift von einem der Zuhörer, die uns überliefert worden ist und die war lange Zeit verschollen, ist aber Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende 19. Anfang 20. Jahrhunderts wieder aufgetaucht. Und diese Mitschrift wird von den Fachleuten als eine sehr qualifizierte Mitschrift beurteilt. Und von dieser Mitschrift wissen wir relativ gut, was Paulus bei der Römerbriefvorlesung, ich betone nochmal das Datum, 1515, 1516 um den Dreh, was er da gelehrt hat. Und ich behaupte nun, dass hier ein Aspekt in seiner Lehre ist, die ihn anfällig gemacht hat für diesen Kurswechsel, für diese Herzensveränderung dem jüdischen Volk gegenüber. Und zwar genau bei den Versen, die wir lesen, Kapitel 11, Vers 25 des Römerbriefes, ist folgende Bemerkung von ihm überliefert. Ich lese mal die Verse vor, die gemeint sind. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Dann wird ganz Israel gerettet. Und die nächsten Verse beschreiben die Errettung nochmal in einigen Worten oder begründen sie auch alttestamentlich, weil Paulus hier zitiert. Was war Luthers Kommentar zu diesen Versen? Die Römerbriefauslegung ansonsten ist wundervoll, kann man bis heute sehr viel davon profitieren. Ja. Sogar die Anfänge von Kapitel 9, 10, 11 sind verschiedene Dinge drin, die bis heute Gültigkeit und Bedeutung haben, wo Luther Paulus richtig verstanden hat, für mein Dafürhalten. Aber hier an dieser Stelle sagt Luther Folgendes, sinngemäß. Römer 11, 25 folgende. Diese Verse bleiben mir dunkel. Wer kann sie glauben? Luther konnte sehr gut glauben, dass einzelne Juden gerettet werden können. Das war ja seine Leidenschaft, sein Ansinnen. Er konnte sehr gut glauben, dass es unsere Aufgabe ist, Juden zur Eifersucht zu reißen. Und er hat auch verstanden, dass es im Wesentlichen auf dem Weg der Liebe und der Wertschätzung gehen soll. Hat Luther alles kapiert. Aber da, wo es um eine nationale Erweckung des jüdischen Volkes geht, wo es um ein kollektives Heilshandeln Gottes geht am jüdischen Volk, wo es darum geht, dass dieses Volk gerettet wird auf der Grundlage eines Bundes, von dem wir in Vers 28 und 29 lesen werden, mit den Erzvätern. Diese Dimension, die so zentral ist und die das Fazit ist von Paulus' Abhandlung in Römer 9, 10 und 11, die der Punkt ist, auf den er eigentlich hinaus wollte die ganze Zeit. Ja? Also das Fazit hat Luther nicht verstanden. Und diese Lücke in seinem Verständnis war aus meiner Sicht ein maßgeblicher Grund dafür, dass er nicht die Bundestreue Gottes zum jüdischen Volk verstehen konnte, dass er nicht Gottes kollektives Heilshandeln am jüdischen Volk glauben konnte und dass seine Liebe in Hass umgeschwenkt ist in den letzten 10, 12 Jahren seines Lebens. Und diese Tragik, die setzt sich ja fort in die lutherische Kirche hinein. Seine Predigten gegen die Juden, ja, die Juden und ihre Lügen, ist eine der berühmtesten Schriften, hat sich ja in die ganze lutherische Welt hinein fortgepflanzt und zu seiner Zeit insbesondere über die Herzöge und Fürsten den Juden viel Schaden eingetragen und von da an in jeweils unterschiedlicher Weise über die Jahrhunderte hinweg. Und der letzte Höhepunkt war eben die Art und Weise, wie die Nazi-Propaganda Luther eingebaut hat und sich zunutze gemacht hat für ihre Ziele und für ihre Zwecke. So, jetzt lese ich nochmal ab Vers 25 und ich hoffe, wir hören hier hin, weil, ich sage es nochmal, wir leben heute in besonderen Zeiten. Wir leben in Zeiten der Wiederherstellung. Wir leben in Zeiten, wo Gott sich wo Gott wirbt um seine Braut, wo er uns reinigen möchte von Flecken und Makeln und Runzeln, wo er uns zubereiten möchte für das Hochzeitsmahl des Lammes. Und ein Teil von diesen Flecken und Makeln und Runzeln sind die blinden Flecken, die wir gehabt haben, genau an dieser Stelle, wo auch Luther seinen blinden Fleck hatte, wo Augustin seinen blinden Fleck hatte, wo die Mehrzahl der Theologen einen blinden Fleck hatten über die Jahrhunderte hindurch. Und Leute wie Karl Barth und Martin Niemöller, die haben auch ihren blinden Fleck erkannt, der durch die Tragik des Holocaust dann aufgedeckt worden ist und auch überwunden worden ist. Ja, aber es brauchte diese Katastrophe, um hier eine Besinnung einzuleiten. Ja, und es ist tragisch, aber Gott möge uns Gnade schenken, dass wir heute und in unserer Generation aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, die Flecken und Makel und Runzeln reinigen lassen durch den Heiligen Geist, durch Buße, durch Überführung, durch Umkehr, durch einen Neuanfang in unserem Denken, in unserem Herzen und in unserem Wandel. Und dass wir hier einen neuen Weg gehen, wie ihn Paulus uns vorausgegangen ist und ihn vorgezeichnet hat für die weltweite Gemeinde Jesu. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass dieses Geheimnis euch unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst für klug oder hochmütig haltet, damit ihr euch nicht, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie auch geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Denn nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, nach der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Diese zwei Sätze hier, Vers 28 und 29, das ist das Fazit von Paulus. Das ist die Summe dessen, womit er sich auseinandergesetzt hat in den drei Kapiteln zuvor. Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde des Evangeliums, aber um der Väter willen sind sie Geliebte Gottes. Und diese Botschaft ist der Kirche verloren gegangen. Diese Aussage ist der Kirche über 1800 Jahre verloren gegangen. Katholische Kirche, reformierte Kirche weitgehend, bei den Calvinisten ist es ein bisschen anders. Calvin hatte ein Bündnisverständnis, der hat da nicht so radikal blinden Fleck gehabt wie Luther. Freikirchen, ja, da kann man die Grenzen nicht so ziehen. Die Großkirchen haben versagt, die Freikirchen haben's geschnallt. So einfach ist es nicht. Ja, wir haben hier einen gemeinsamen Erblast zu bewältigen. Über die ganze Breite der Christenheit hinweg. Feinde um des Evangeliums willen, Feinde des Evangeliums um euretwillen, aber geliebt um der Väter willen. Seht ihr, und was haben die Kirchenväter gemacht? Die Kirchenväter haben gesagt, weil sie das Evangelium verworfen haben, weil sie Christus ans Kreuz gebracht haben, hat Gott sie gestraft ein für alle Mal. Hat Gott sie des Tempels beraubt? Hat Gott Jerusalem anheimgegeben? Hat er sie verstreut unter allen Völkern? Augustinus hat es so gesagt. Augustinus hat gesagt, immerhin 400 Jahre später, wo man sich Gedanken machte, ja, warum sind denn die Juden nicht komplett vernichtet? Warum sind sie nicht komplett assimiliert? Warum sind sie nicht komplett assimiliert in der griechisch-römischen Welt und haben ihre Identität und ihren Bezug zu ihrem Erbe verloren? Das war nicht der Fall. Schon nach 400 Jahren hat man drüber gestaunt. Nach 2000 Jahren muss man erst recht drüber staunen, ja. Und Augustinus hat sich die Frage gestellt, ja, warum gibt es eigentlich noch die Juden? Er versucht, eine theologische Antwort zu finden und hat zwei Antworten gefunden. Gesagt, erstens, die Juden gibt es noch als bleibendes Zeugnis des Zornes Gottes zur Warnung der Menschheit. Zweitens, um den Christen dienstbar zu sein. Das ist die theologische Begründung für das Hofjudentum, die theologische Begründung dafür, warum es für Christen legitim ist, Juden auszunutzen. Hat Augustinus geliefert. Tragisch. Könnte viele, viele Sachen erzählen. Vielleicht komme ich später am Nachmittag noch dazu, was die Kirchenväterzeit und diese tragische Weichenstellung betrifft. In dem Buch stehen auch Sachen zu diesem Thema. Tragisch, tragisch, tragisch. Ja, das heißt, die Kirche hat ein Erbe angetreten und Augustinus war bei weitem nicht der Einzige. Ich kann euch noch ein zweites Zitat vorlesen, wo ich schon dabei bin. Diese theologische Verirrung, die begann eigentlich schon Mitte des 2. Jahrhunderts. Clemens' Brief ging schon in diese Richtung. Richtig publikumsfähig hat sie gemacht ein Mann namens Origenes, der lebte um die Jahrhundertwende, 2. bis 3. Jahrhundert. Einer der führenden Männer der Ostkirche. In unserem Sinne eigentlich der erste Theologe, wie wir heute Theologe und Theologie verstehen. Also der sehr stark vom Intellekt herkommt, jemand. Ein sehr kluger Mann, interessanterweise auch ein Mann mit einem missionarischen Herzen. Er wollte die hebräische Bibel dem griechischen Denken zugänglich machen. Das war sein Sinn, sein Ansinnen, ja. Aber jemand, der sehr stark geschult worden ist im neuplatonischen Denken, jemand, der griechisch-philosophisch geschult und geprägt war durch und durch und sich auch nicht wirklich davon lösen konnte. Und ich sage es jetzt mal, ich möchte es nicht boshaft sagen, aber letztlich mit Trauer im Herzen sagen. Er wollte die hebräische Bibel der griechischen Welt zugänglich machen, aber was er tatsächlich geschafft hat, war, das griechische Denken in die christliche Welt hineinzubringen. Er hat die Tür geöffnet für christliche Philosophie und für einen griechischen Ansatz in der Bibelauslegung, im Bibelverständnis, in der Theologie. Er hat viele große Werke geschrieben, ein sehr berühmter Mann, mit großem Einfluss, obwohl er aus der Ostkirche stammt, mit großem Einfluss auf der Westkirche, aufgrund seines strukturierten und intellektuellen Ansatzes. Das wurde weithin geschätzt und übernommen. Und eine der Dinge, die er entwickelt hat, ist die sogenannte allegorische Auslegungsmethode. Die allegorische Auslegungsmethode ermöglicht es eben, unter einem bestimmten sogenannten hermeneutischen Schlüssel, einem Auslegungsschlüssel, ermöglicht es, bestimmte Dinge von einer buchstäblichen Beschreibung her in einen geistlichen Sinn zu übertragen. Und er hat diesen allegorischen Schlüssel angewandt auf Israel und auf die Beschreibung Israels im Alten Testament und auf die ganze Geschichte, die dort geschildert ist, aber er hat es in einer sehr problematischen Weise angewandt. Im Prinzip hat er gesagt, und sein Denken war, Gott hat Israel erwählt, Israel hat versagt, Gott hat Israel verworfen, er hat die Kirche erwählt und die Kirche macht da weiter, wo Israel aufgehört hat. Ja, das war sein Denken. Ein Denken, das bis heute weithin sehr verbreitet ist. Und um jetzt aber mit den ganzen Handeln Gottes, dem Heilshandeln Gottes an Israel und auch den Heilsverheißungen an Israel klarzukommen, hat er gesagt, gut, das, was Gott den Israeliten ursprünglich zugesagt haben, weil die Israelis versagt haben, das wird jetzt nun auf die Kirche übertragen. Eigentlich hat Gott immer die Kirche gemeint. Ja. Israel war nur ein Hilfsinstrument, war nur eine Krücke Gottes. Das Eigentliche war immer die Kirche. Ja. Und deswegen dürfen wir die Verheißungen, die ursprünglich Israel galten, auf die weltweite Christenheit übertragen. Gut. Vielleicht kann man es so sehen. Aber dann kommt noch was anderes hinzu. Und dieses andere, was jetzt noch hinzukommt, ist für mein Dafürhalten absolut teuflisch und wirklich böse. Das andere ist nämlich, dass er sagt, allerdings, da wo Gott zum jüdischen Volk und zu Israel gesprochen hat, über Gericht, über Fluch, das brauchen wir nicht allegorisch zu übertragen auf die Kirche. Dies gilt in seiner buchstäblichen Bedeutung weiterhin exklusiv dem jüdischen Volk. Ja? Also Segen und Heil exklusiv allegorisch auf die weltweite Christenheit übertragen, Gericht und Fluch in seiner buchstäblichen Bedeutung dem jüdischen Volk belassen. Und das wurde zum Auslegungsschlüssel schlechthin, etwas vereinfacht gesagt, aber für die orthodoxe Theologie der Christenheit bis in unsere Zeit hinein. Ja. Und Augustinus hat dann seine Varianten gebracht. Dann gab es einen Mann namens Chrysostomus, der hat ein extrem polemisches und hasserfülltes Vokabular entwickelt den Juden gegenüber. Dann gab es natürlich Kaiser Konstantin, der war ein treuer Schüler dieser theologischen Lehre und hat dann das, was er von seinen theologischen Lehrern an Verachtung gegenüber den Juden mitbekommen hat, in Kirchengesetze und dann auch in bürgerliche Gesetze umgemünzt. Das war die Zeit, in der man begonnen hat, dass man die christlichen Feiertage von den jüdischen Feiertagen gelöst hat und so weiter und so fort. Und hier die Zusammenfassung. Zusammenfassung von einem Mann namens Kurt Ruby. Kurt Ruby schreibt in seinen Aufsätzen zum nachbiblischen Judentum und zum jüdischen Erbe der frühen Kirche, auch ein Buch, das 96 veröffentlicht worden ist, folgenden Satz. Und er ist auch ein Fachmann. Er ist Professor der Theologie in Paris gewesen, ist Priester einer katholischen Gemeinde in Paris gewesen und ist selbst Jude gewesen, der sich in seiner Kindheit im Zuge der Wirren der Holocaust-Zeit in eine katholische Familie gebracht worden ist, von seinen Eltern getrennt worden ist und dann im katholischen Glauben erzogen worden ist und dazu auch gestanden ist als Erwachsener. Ja? Jude einerseits, hat viele Jahre auch in Israel gelebt, hat sich auch mit der rabbinischen Theologie befasst, Priester und Theologieprofessor in Paris, und er schreibt ebenfalls als ein Fachmann, der sich substanziell mit dem Thema befasst haben, folgenden Satz. Ohne in den Fehler einer unangemessenen Verallgemeinerung zu verfallen, kann man sagen, dass die Haltung der Kirchenväter zu Juden und Judentum synonym ist mit anti-jüdischer Polemik und mit christlichem Anti-Judaismus. In anderen Worten, theologisch oder polemisch gegen Juden zu hetzen, war gängige Theologie der Kirchenväterzeit. Gängiges Predigtthema. Chrysostomus hat eine achteilige Predigtserie unter der Überschrift gegen die Juden gehalten. Er war Bischof von Antiochien zu dieser Zeit. Später war er Patriarch von der Ostkirche in Konstantinopel. Also auch ein sehr angesehener, einflussreicher Mann. Chrysostomus heißt Goldmund. Er gilt als der eloquenteste Prediger der Kirchenväterzeit. Und so eloquent er in seiner Predigt war, wo es um die Verkündigung des Evangeliums ging, so vehement war er in seiner Polemik gegen die Juden. Ich hole mal ein Zitat noch heraus, um euch das deutlich zu machen. Diese achteilige Predigtserie stand eben unter dieser Überschrift Adversus Judaeus, und er hat, ich zitiere ein paar Sätze daraus, er hat in diesem Geist und in diesem Sinne die ganzen 8 Predigten hindurch gesprochen. Voller Hass, voller Abscheu, voller Polemik, und hat Folgendes gesagt. Ich zitiere nur ein paar Sätze daraus. Die Juden sind allesamt lüstern, Vergewaltiger, geizig, perfide Banditen. Sie sind Mörder, Randalierer, vom Teufel besessen und schlimmer als die wildesten Tiere. Kindsmörder, schmutzig und gottlos. Ihre Synagogen sind Hurenhäuser, Räuberhöhlen, der Wohnort des Teufels. Und das Gleiche gilt auch für ihre Seelen. Er prophezeit den Juden, wegen ihres Mordes an Christus sind sie durch den Zorn Gottes für immer, ich betone für immer verstoßen und bestraft, ohne Land und ohne Tempel, für immer dem Joch der Knechtschaft, und damit meint er, wie Augustinus auch, dem Knechtschaft unter die Christen, unterworfen. Gott hasst die Juden und wird sie immer hassen. Und an die Christen gewandt, sagte er, es ist die Pflicht der Christen, die Juden zu hassen. Je mehr wir Christus lieben, desto mehr müssen wir die Juden bekämpfen, die ihn hassen. Erkennt ihr, wie weit sich die Kirchenväter von den Aussagen von Römer 9 bis 11 entfernt haben? Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ja, sie haben Jesus als den Messias abgelehnt. Sie haben das Evangelium abgelehnt. Und Gott hat es zugelassen, um euretwillen, damit das Evangelium herausbricht aus der jüdischen Szene, aus der jüdischen Kultur und in die Nationen seinen Weg hineinfindet. Gott hat es zugelassen. Aber sie haben Schuld auf sich geladen, das ist richtig. Das verschönert Paulus überhaupt nicht. Er nennt die Schuld, die Hartherzigkeit, die Sünde beim Namen. Aber er kommt nicht zu dem Schluss wie die Kirchenväter, dass er sagt, weil die Juden Jesus und das Evangelium verworfen vorhat, hat Gott die Juden verworfen und für immer seinem Zorn und dem Fluch und dem Gericht anheimgestellt. Nein, er sagt ganz im Gegenteil, hier in diesem Vers 28, obwohl sie Feinde des Evangeliums geworden sind, sind sie Geliebte Gottes geblieben um der Väter willen. Geliebte um der Väter willen. Das ist dieser blinde Fleck, von dem Ferdinand Hahn spricht. Blinde Fleck, der die Christenheit in allen Schattierungen mit ganz wenigen Ausnahmen bis ins 20. Jahrhundert hinein begleitet hat. Was meinte Paulus, als er sagte, Geliebte um der Väter willen? Ich denke, den Punkt möchte ich noch deutlich machen und dann machen wir eine Pause, sonst wird es zu viel. Wenn Paulus hier von den Vätern spricht, in diesem Fall spricht er von den Erzvätern. Er spricht von Gnadengaben, von Berufungen, von einem Gnadenbund, den er geschlossen hat und den er geschlossen hat mit den Erzvätern. Und diesen Bund möchte ich jetzt so zum Schluss des ersten Teiles deutlich machen. Ein Bund, den Paulus sehr gut verstand, ein Bund, den alle Propheten verstanden haben, ein Bund, den Jesus verstanden hat, wie wir später sehen werden. Und diesen Bund wollen wir uns anschauen und ihn mit einem anderen Bund in Kontrast setzen und ein Missverständnis klären, was leiderhin theologisch zu diesem blinden Fleck sehr stark beigetragen hat. Fangen wir an mit Gottes Geschichte mit Abraham im 1. Mose 12, die bekannten Verse. Die meisten von uns werden sie mehr oder weniger auswendig kennen. Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Dort will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Ist uns vertraut, denke ich, den meisten von uns. Ich will es einfach nur erwähnen als Einstieg. Hier hat Gott Abraham herausgerufen. Er hat ihn von seinem Land über eine Zwischenstation in Haran in das Land Kana angebracht und hat ihm dort eine Verheißung gegeben. In diesem Land, das ich dir und deinen Nachkommen zuteile, will ich dir eine große Nachkommenschaft erwecken und diese Nachkommenschaft eine besondere Berufung geben, nämlich ein Segen zu sein für alle Völker. Ja? Land, Nachkommenschaft, eine einzigartige Berufung. Das hat Gott dem Abraham zugesprochen und hat an seinen Nachkommen zugesprochen. Das ist die Urberufung und die Kernberufung des jüdischen Volkes von Gottes Warte aus gesehen. Abraham hat immer mal wieder seine schwachen Stunden gehabt. Waren immer wieder Momente, wo er gezweifelt hat, wo er gezaudert und wo er gezagt hat. Und es ist für mich ein Trost, immer mal wieder in Stunden, wo ich zweifle und zaudere und zage, mich daran zu erinnern, dass auch der große Vater des Glaubens seine Mühen hatte und seine schwierigen Stunden hatte. Ja, tröstet mich sehr. Und in diesen Zeiten tröstet mich noch mehr, wie Gott damit umgegangen ist. Gott hat nämlich mit dem Abraham kein Problem gehabt, hat ihn nicht zur Minna gemacht, hat nicht gesagt, warum zweifelst du an mir? Ja, warum brichst du immer wieder ein? Hat nicht Abraham verworfen und beiseite gestellt, hat gesagt, du Versager, ich mache es jetzt mit einem anderen. Nee, Gott ist in diesen Stunden des Zweifels und der Not immer wieder zu Abraham gekommen, hat ihn an der Hand genommen, hat ihn aufgebaut. Eine solche Situation ist in 1. Mose 15 geschildert. Das ist die Situation, die auch vielen von uns vertraut ist, wo Gott in einer solchen Situation des Zweifelns Abraham klagt und sagt, Mensch, das ist immer noch nichts mit dem Nachkommen, wird wohl auch nie was werden. Mein Vorarbeiter Eliezer, mein Hauptknecht, er wird dann doch letztendlich das ganze Erbe übernehmen und war verzagt. Und in dieser Situation nimmt Gott ihn bei der Hand und sagt, Abraham, mein Freund, komm, lass uns mal einen Spaziergang machen in der Wüste Judäa des Nachts. Schau dir den Sternenhimmel an, versuch mal die Sterne zu zählen, die du am Himmel siehst. Und in der Wüste sieht man viele Sterne in der Nacht. Ja, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und am nächsten Tag nahm Gott seinen Freund Abraham wieder und sagt, komm, lass uns mal einen Spaziergang am Strand von Jaffo machen. Versuch mal die Sandkörner zu zählen, die du hier siehst. Ja, und Tel Aviv hat einen wunderschönen Strand, gibt es viele Sandkörner. Ja. Und so hat Gott Abraham auferbaut, hat gesagt, lass dich nicht entmutigen, meine Verheißung gilt. Das, was ich dir zugesagt habe, das werde ich auch in Erfüllung bringen. Aber dann ging Gott sogar noch einen wichtigen Schritt weiter und sagt, Abraham, jetzt mach mal Folgendes. Damit du wirklich sicher sein kannst, dass das, was ich sage, auch meine, mach Folgendes. Nimm dir Tiere, bestimmte Tiere. Tiere, die ganz bewusst ausgewählt sind. Es waren Kulttiere, es waren Opfertiere. Große und kleine. Die große schlachte und teile in zwei. Von den kleinen nimm jeweils zwei. Und bau einen Gang. Und in diesem Gang, rechts und links, sollst du die Tierkataver legen. Abraham gehorchte, tat, was Gott sagte. und wusste genau, was hier anfing zu geschehen. Weil das, was hier geschah, war in der damaligen Zeit und Kultur durchaus kein unübliches Geschehen. Es war die Vorbereitung eines Bundesschlusses. Ja? Und in Kapitel 15, Vers 18 lesen wir, und Gott schloss einen Bund mit Abraham. Es war ein Bundesschluss, der hier vorbereitet worden ist. Ein Bundesschluss, wie er in der damaligen Zeit und Kultur üblich war, zwischen zwei Familien, zwei Clans, zwei Stämmen. Und diese Kulttiere, Opfertiere wurde aufgebaut, diese Kulthandlung wurde vorbereitet, dahingehend, dass die zwei Führer des jeweiligen Clans oder Stammes dann hindurchgehen konnten und indem sie hindurchgingen, einen Bund miteinander schlossen. War oft üblich. Man tat sich zusammen in Zeiten von Bedrängnis und in Zeiten von Not, in Zeiten von Hunger und Naturkatastrophen, in Zeiten von Kriegen und äußeren Feinden, hat man sich zusammengeschlossen auf diese Weise. Was nun besagte dieser Bund? Dieser Bund besagte, dass die beiden Bündnisparteien, die repräsentiert durch ihren Führer durchgegangen sind, sich auf alle Zeit aneinander verpflichtet haben. Ja, nur der Tod konnte diesen Bund auflösen. Vorher gab es keine Kündigungsmöglichkeit, keine Möglichkeit, aus diesem Bund auszusteigen. Und es war ein Bund, der war allumfassend. Alles, was der Führer dieses Clans und unter seiner Verantwortung hatte, war Teil dieses Bundes. Und sie sagten einander zu, wann auch immer du Bündnispartner mich brauchst oder irgendetwas, was unter meiner Verfügungsgewalt steht, brauchst, darfst du auf mich zukommen und ich bin verpflichtet, mich bis zur Hineinopferung meines Lebens dir zur Verfügung zu stellen. Versteht ihr? Das war der Charakter dieses Bundes. Es war ein unkündbarer Bund. Nur der Tod konnte diesen Bund auflösen. Und diesen Bund bereitete Abraham vor. Dann war alles fertig. Nachdem alles fertig war, schildert uns die Bibel, dass einige finstere Vögel kamen, um Fleisch wegzunehmen, um den Bundesschluss zu attackieren. Und wer ein bisschen einen Sensus dafür hat und auch die Bibel in der Weise versteht, der weiß, dass finstere Vögel auch in der Bibel oft ein Bild sind für finstere Mächte. Gab es also Mächte, das ist mein Verständnis, die diesen Bundesschluss attackiert haben. Ich glaube, dass es die gleichen Mächte sind, die bis heute Gottes Bundesabsichten und Bundesverheißungen am jüdischen Volk attackieren. Abraham war wach. Abraham hat die Vögel vertrieben. Nun war alles fertig. Was geschah als nächstes? In den meisten Übersetzungen wird stehen, und Gott sandte einen tiefen Schlaf auf Abraham. Völlig irrational. Alles war fertig, Abraham hat sich so viel Mühe gegeben. Alles war aufgereiht, die Vögel waren vertrieben. Warum sandte Gott einen, wie es heißt, tiefen Schlaf über Abraham? Nun, ich möchte euch sagen, Abraham schlief nicht, wie wir Schlaf verstehen. Ja. Abraham war hellwach im Geist. Und Gott sprach zu Abraham prophetisch. Er sprach über die Nachkommenschaft. Er sprach über die Gefangenschaft. Er nannte sogar die Zahl, 400 Jahre. Und er sprach über die Befreiung aus dieser Gefangenschaft. Er zeigte Abraham, was seinen Nachkommen bevorstand. Und er zeigte Abraham, und ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Und nachdem Gott so intensiv zu Abraham prophetisch geredet hat, passierte Folgendes. Gott erschien dem Abraham in sichtbarer Gestalt. Und zwar in Gestalt, wie es in der Bibel heißt, einer rauchenden, einer brennenden Fackel. Theophanie nennt man sowas, Gotteserscheinung. Und das ist öfters passiert in der Geschichte Israels. Und interessanterweise immer in irgendeiner Form mit verschiedenen Variationen von Feuer und Rauch oder Feuer und Wolke. Hier die brennende Fackel, später die Feuersäule und die Wolkensäule bei dem Durchzug durch die Wüste Sinai. Am Berg Horeb der brennende Berg. Bei der Einweihung des Tempels unter Salomo die Wolke, die den Zutritt der Priester gehindert hat. Und zu Pfingsten die Feuerflammen. Gottes sichtbare Gegenwart erschien dem Abraham in diesem besonderen Moment. Und es wird geschildert, wie diese brennende Fackel Gottes Gegenwart im Miniaturformat sozusagen durch diesen von Abraham vorbereiteten Gang hindurchgegangen ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ist Abraham auch hindurchgegangen? Und das ist bedeutsam. Das ist bedeutsam, liebe Freunde. Sehr bedeutsam. Abraham selbst ging nie hindurch. Der Bund war nicht nur ein allumfassender Bund, war nicht nur ein ewiger Bund. Im Falle Abrahams, anders als sonst, war es ein einseitiger Bund. Ein Bund, der nur an Gott selbst hing. Das heißt, in diesem Bund wurden diese Kernverheißungen Gottes an Abraham und seine Nachkommen versiegelt in Bezug auf Land, in Bezug auf eine Existenzberechtigung, eine Nachkommenschaft und in Bezug auf diese einzigartige Berufung als Volk. Gott hat das erneuert, Gott hat es versiegelt mit diesem Bund und es ist ein Bund, der nur an Gott selbst hängt. Er allein ist dafür zuständig. Er allein ist dafür verantwortlich. Er allein ist der Garant dafür, dass seine Verheißung, die versiegelt ist in diesem Bund, sein Ziel erreichen wird und zur Erfüllung kommen wird. In anderen Worten, die Erfüllung dieses Bundes ist nicht abhängig vom Wohlverhalten oder Fehlverhalten Abrahams und seiner Nachkommen. Sie hängt allein an Gottes Macht und Zuverlässigkeit und seinem Charakter, dass er in der Lage ist, das, was er angefangen hat, zum Ziel zu bringen. Und es ist genau auf der Grundlage dieses Bundes, der wiederholt worden ist bei Isaak und wiederholt worden ist bei Jakob. Ihr könnt es lesen bei Isaak 1. Mose 26,3, bei Jakob 1. Mose 28,12 bis 14. Das ist das, was Gott bündnishaft mit den Erzvätern festgemacht hat, auf das sich Paulus berufen konnte in Römer 11, Vers 29, wo er sagte, obwohl sie Feinde des Evangeliums geworden sind um euretwillen, sind sie Geliebte Gottes geblieben, trotz der schlimmsten aller denkbaren Sünden, trotz der massivsten denkbaren Herzensverhärtung, trotz aller Tragik, die dahinter steht, dass sie die Stunde ihrer Heimsuchung nicht erkannt hatten und Jesus weinte darüber und sie den gesandt haben, ja, wie es am Anfang des Johannesevangeliums hieß, dass er gesandt worden ist, aber dies zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine massive Tragik, die Paulus auch nicht beschönigt und nicht verkürzt. Trotz all dem, was den Kirchenvätern an sich genug Grund gegeben hat, zu sagen, Gott ist mit dem jüdischen Volk ein für alle Mal fertig. Schluss und vorbei. Trotz all dem kommt Paulus zu einem ganz anderen Schluss. Nämlich zu dem Schluss, dass er sagt, trotz all dem bleiben sie, Geliebte, um der Väter willen. Um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und seine Berufung gereuen ihn nicht. Der Bund mit Abraham war ein Gnadenbund. Die Berufung am jüdischen Volk hing nicht am Verdienst des jüdischen Volkes, sondern allein an Gottes Gnade. Allein an seiner Gnade, an seinem Erbarmen und an seiner Macht, das, was er anfängt, zum Ziel zu bringen. Paulus verstand es sehr gut. Paulus hat es uns überliefert. Aber genauso wie die Juden blind waren, mehr oder weniger kollektiv blind waren gegenüber dem Messias, war die Christenheit mehr oder weniger kollektiv blind gegenüber dieser Wahrheit Gottes, dass Gott treu ist und dass Gott das, was er einmal angefangen hat, auch fertig macht. Und unsere Blindheit ist meiner Meinung nach genauso verwerflich und problematisch wie die Blindheit der Juden gegenüber dem Messias. Und in der Endzeit wird beides geschehen und muss beides geschehen. Den Juden wird die Decke von den Augen genommen werden, früher oder später in Bezug auf den Messias. Und uns Christen wird gleichzeitig die Decke von den Augen genommen werden in Bezug auf Gottes bleibende Liebe und Treue und Verheißungen und Gültigkeit des Bundes dem jüdischen Volk gegenüber. Amen. Und in diesen Zeiten leben wir, liebe Freunde. Beides passiert. Mehr und mehr kommen zu der Erkenntnis Jesus als des Messias. Die messianische Gemeinde in Israel und weltweit ist dynamisch am Wachsen. 1970 ungefähr gab es in Israel vielleicht 10 Gemeinden, heute gibt es zwischen 120 und 150 Gemeinden. In den USA gibt es mehr als 100.000 messianische Juden. In der GUS spricht man auch von 50 bis 100.000 messianischen Juden. Alles etwas, was in den letzten 30 bis 40 Jahren gewachsen ist, seit 1967. Vorher konnte man alles an einer Handvoll abzählen, beziehungsweise es gab sogenannte Judenchristen, die aber keinen Bezug mehr zur jüdischen Identität hatten, was auch problematisch ist. Aber Gott tut ein Neues. Gott tut ein Neues. Wir leben in einer neuen Zeit. Wir leben in Zeiten der Wiederherstellung. Und diese Zeiten der Wiederherstellung haben eine Relevanz für die jüdische Seite, für die physische Wiederherstellung Israels und die Erneuerung der Gemeinde, der messianischen Gemeinde, wie sie ja zu Jerusalem schon einmal da waren, wie wir in diesem schönen Buch auch nachlesen können. Aber es hat ein paralleles Geschehen in der Christenheit, in der Kirche. Weil wir auf unserer Seite uns in gleicher Weise von Gott entfernt haben, ihn nicht verstanden haben und blind und hartherzig waren. Ja? Und Paulus sah dies voraus und Paulus hat die Christenheit gewarnt. Lesen wir mal die dafür relevanten Verse hier, auch in Römer 11, ab Vers 17. Er ahnte das voraus, wenn er es nicht schon prophetisch auch konkret voraussah. Er war sich dieser Gefahr bewusst, dass wir Christen uns über den Teil des Judentums erheben würden, die nicht an Jesus als den Messias gläubig geworden sind. Lesen wir ab Vers 17. Wenn aber etliche der Zweige, und hier haben wir das Bild vom Ölbaum, das wird den meisten von euch vertraut sein, wo Israel dargestellt ist als ein Ölbaum, was in der Bibel übrigens öfters der Fall ist, Israel als ein Ölbaum, und die Christen, die an Jesus gläubigen Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, als wie vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropfte Zweige beschrieben worden sind. Ab 17, wenn aber etliche der Zweige, der edlen Zweige, ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Gemeint sind die ausgebrochenen Zweige, also der Teil des Judentums, der nicht an Jesus gläubig geworden ist. Rühmst du dich aber wieder sie, so bedenke, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Gut, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden, du aber stehst durch den Glauben. Und jetzt kommt es, liebe Freunde. Jetzt kommt die Warnung des Paulus, die die Christenheit weitestgehend missachtet hat. So sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er wohl auch dich nicht verschonen. So schaue nun die Güte und die Strenge Gottes an, die Strenge an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du in der Güte bleibst. Und diese Güte schließt ein, auch eine Güte, eine respektvolle, wertschätzende Haltung den sogenannten abgebrochenen Zweigen gegenüber. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Also ganz im Gegensatz zu Origenes, der behauptet, alles, was Gott in Bezug auf Zucht, auf Gericht und auf Fluch spricht, ist für die Christenheit irrelevant, sagt Paulus sehr, sehr deutlich, so wie die Juden ihr Herz verhärtet haben und deswegen unter Gottes Gericht gekommen sind, die Gefahr besteht bei dir, liebes Gottesvolk aus den Nationen, gleichermaßen. Wenn du nicht in der Güte Gottes bleibst, wenn du nicht in einer Haltung des Respekts, der Wertschätzung und der Liebe gegenüber den ausgebrochenen Zweigen bleibst, bist du auch von Gottes Gericht bedroht. Versteht ihr das? Und die Tatsache ist, dass wir diese Warnung des Paulus missachtet haben, weitestgehend missachtet haben. Und ich möchte behaupten, dass viele Irreführungen der Christenheit, viele Fehlentwicklungen der Christenheit, seit der Zeit der Kirchenväter bis in unsere Zeit hinein, zentral und wesentlich damit zu tun haben, dass wir diese Warnung missachtet haben und uns von unseren jüdischen Brüdern, die sie in Abraham sind, nicht in Jesus, da sind es nur die messianischen Juden, aber die sie in Abraham sind, weil wir sind eingepfropft in ihren Zweig, wir leben von ihren Wurzeln. Da, wo wir Hochmut gegenüber sie entwickelt haben, ist unser Herz hart gewesen und Gott hat seinen Segen entzogen. Sehr, sehr, sehr zum Schaden der Christenheit und sehr, sehr, sehr zum Schaden des jüdischen Volkes. Weil die jüdischen Menschen hatten nirgendwo in aller Welt so viel Not und Verfolgung zu durchleben wie im christlichen Abendland. denen ging es in der muslimischen Welt bis 1917 wesentlich besser als im christlichen Abendland, den Juden. Wesentlich besser. Das ist eine relativ junge Veränderung, die stattgefunden hat, aus Gründen, das würde jetzt zu weit führen, da gibt es nachvollziehbare Gründe dafür. Aber über das gesamte späte Antike, Mittelalter und frühe Neuzeit hinweg ging es ihnen in der muslimischen Welt, also mit Beginn des Muslims, des islamischen Glaubens im 7. Jahrhundert, ging es ihnen wesentlich besser in diesem Teil der Welt als in der christlichen Welt. Und ich behaupte nochmals, ich wiederhole das nochmal, ich behaupte, dass viele der Fehlentwicklungen theologischer Art, gemeindlicher Art, pastoraler Art damit zusammenhängen, dass wir uns entfernt haben von diesem Respekt und dieser Wertschätzung gegenüber dem jüdischen Volk und gegenüber dem jüdischen Erbe. Aber, ich wiederhole es immer wieder, wir leben in Zeiten der Wiederherstellung. Der Geist Gottes selbst brütet über seiner Gemeinde. Der Geist Gottes selbst brütet über seinem Leib, um uns, da wo wir Flecken, Makel und Runzel haben, durch Überführung, durch Buße und durch den Erweis seiner Gnade und Erneuerungskraft wiederherzustellen. Und ich behaupte es nochmal, so sehe ich auch die Bewegung an, die wir hier haben, die Bewegung von Christen, die sich Israel und dem jüdischen Volk und dem jüdischen Erbe neu zuwenden. Ich sehe das als eine mächtige geistliche Bewegung in diesem Zeitalter, in dem wir leben, und als einen der stärksten Beweise dafür, dass wir in dieser Wiederherstellungszeit leben. Einmal die Wiederherstellung Israels in seiner physischen Gestalt und deren Vorbereitung auf ihre geistliche Wiederherstellung und Vollendung, aber das Gleiche die Zubereitung der Braut. Sieht ihr wieder so zwei Stränge? Die sind zutiefst ineinander verwoben. Das sind nicht zwei separate Schubladen. Das gehört ganz tief zusammen in Gottes Endzeithandeln. Und es möge doch bitte auch zusammenkommen in unserer gemeindlichen Praxis und in unserem gemeindlichen Alltag. Es ist immer wieder dasselbe, auf das ich zurückkomme. Es geht nicht darum, dass es, was weiß ich, irgendwo in jeder Gemeinde oder in jeder Stadt eine Schublade gibt für die Christen, die was mit Israel am Hut haben. Das ist viel zu billig. Das ist viel zu billig, viel zu flach gedacht. Ja. Es geht darum, dass wir einen Beitrag leisten als Christen, die eine Berufung für Israel haben, aber wertgeschätzt und wohl gelitten und von unserer Seite hoffentlich auch richtig umgekehrt geschätzt und behandelt von den Gemeindeleitungen und von der geistlichen Leitung, weil wir hier hoffentlich, dazu bedarf es die richtige Gesinnung, einen Beitrag haben zu einer Entwicklung, die die Gesamtgemeinde angeht und die für die Gesamtgemeinde heilsam ist, freisetzend ist, nämlich zurückzufinden zu dem, was Gott eigentlich an Erbschaft dem jüdischen Volk zu unserem Guten und zu unserem Segen gedacht hat. Ich werde heute Nachmittag etwas mehr dazu übersagen, was das konkret heißen kann. Aber in diesen Dimensionen bewegt sich Gott. Und ich lade uns alle ein, dass wir uns auch in diesen Dimensionen bewegen, egal von welcher Seite wir kommen. Egal, was unsere Berufung im Einzelnen ist. Egal, wie unsere Lebensführung im Einzelnen ist. Aber wir brauchen geöffnete Augen für Gottes Handeln in unserer Zeit. Und so wie Gott an Israel wiederherstellend handelt, und ich habe das Datum 1967 genannt als ein Schlüsseldatum, gibt es geistliche Parallelen zu dem, wie Gott an seiner weltweiten Gemeinde wiederherstellend handelt. Und es gehört bei Gott ganz eng zusammen. Ich denke, ich werde heute Nachmittag weitermachen an dieser Stelle. Mein Gefühl ist, dass das genug war für eine erste Einheit. Weil es genug auch gibt, nachzudenken und zu verarbeiten. Vielleicht machen wir Folgendes. Vielleicht schließen wir einfach ab nochmal mit den Worten, die wir jetzt schon zweimal gelesen haben aus Römer 11 und lesen aber dieses Kapitel zu Ende. Seht ihr dieses Geheimnis, das Paulus hier offenbart? Er spricht hier von einem Geheimnis, über das er die Gemeinde in Rom nicht in Unkenntnis lassen will. Also es ist kein Geheimnis, das verschlossen ist, sondern ein Geheimnis, das offenbart ist. Aber ein Geheimnis, das auch Offenbarung braucht. Ja. Überall, wo von einem Mysterium die Rede ist in der Bibel, handelt es sich um eine geistliche Wahrheit, die nur durch Offenbarung verstanden werden kann. Von so einer Qualität ist dies. Aber Paulus sagt, ich wünschte mir, liebe Gemeinde zu Rom, wir dürfen vertrauen, dass der Heilige Geist sagt, ich wünschte mir, Gemeinde Jesu zu allen Zeiten und an allen Orten, dass euch dieses Geheimnis nicht verschlossen bleibt. Ja. Luther blieb es verschlossen, Leiter. Den Kirchenfeldern blieb es weithin verschlossen. Der Christenheit blieb es weithin verschlossen. Aber Gott ist nicht ungeduldig. Sein Angebot besteht nach wie vor. Und er sagt, ich wünschte mir, dass euch dieses Geheimnis nicht unbekannt bleibe. Ja, es ist ein offenbares Geheimnis. Gott möge Offenbarung schenken jedem, indem er ein hoffendes Herz dafür findet. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis, dieses Mysterium unbekannt bleibe. Und er begründet es auch, damit ihr euch nicht überhebt, ja, damit ihr nicht hochmütig werdet, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie auch geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Denn nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, nach der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht gehorcht habt, nun aber begnadigt worden seid infolge ihres Ungehorsams, so haben auch sie jetzt nicht gehorcht infolge eurer Begnadigung, damit auch sie begnadigt würden. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Das ist das offenbarte Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist so mächtig, dass Paulus diesen Abschnitt nicht anders schließen kann, als mit der Anbetung Gottes. O, welch eine Tiefe des Reichtums. O, welche Weisheit, welche Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind deine Gerichte und wie unausforschlich sind deine Wege. Denn wer ist dein Ratgeber gewesen? Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich hoffe, dass ich unser Körper und unser Geist der zweifachen Herausforderung des Verdauens einerseits und des Zuhörens andererseits, dass sie sich das leisten kann, dass wir dazu fähig sind. Ich möchte mich, wie angekündigt, dem Thema der biblisch-hebräischen Wurzeln zuwenden, nach dem Bild, das wir ja schon ansatzweise gelesen haben, vom Ölbaum in Römer 11. Vielleicht lesen wir das nochmal im Zusammenhang und in aller Ausführlichkeit und Ruhe. Ich habe das ja mehr eingebaut in einem anderen Zusammenhang. Römerbrief Kapitel 11. Und steigen an der Stelle ein zusammen. Wieder ab Vers 17 und ich lese jetzt durchgängig bis Vers 24. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber, so wisse, dass nicht du die Wurzeln trägst, sondern die Wurzeln trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Gut, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden, du aber stehst durch den Glauben. So sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird er wohl auch dich nicht verschonen. So schaue nun die Güte und die Strenge Gottes an. Die Güte an denen, die Strenge an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, sollen wieder eingepropft werden, denn Gott vermag sie sehr wohl wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Dieses Bild vom Ölbaum ist sehr zentral. Ist auch sehr weitreichend in seinen Aussagen, sehr grundsätzlich in seinen Aussagen. Und ich möchte einsteigen an den Formulierungen und an den Wahrheiten, die dahinter stehen, die wir einmal in dem Vers 17 finden, wo von der Fettigkeit des Ölbaums die Rede ist. Wurzeln und Fettigkeit heißt es in der Übersetzung, Luther hat übersetzt Saft und Fettigkeit des Ölbaums. Und das verbinden mit dieser Aussage in Vers 18, wo es heißt, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wenn hier von Saft, von Wurzel, von Fettigkeit die Rede ist, das Bild, was hier vermittelt wird, sind die Lebenssäfte, die durch einen Baum fließen. Ja, das ist eigentlich das, wovon Paulus hier redet. Das ist im Bild gesprochen, das, was die Zweige ernährt. Das Leben, das die Zweige ernährt, wird von den Wurzeln aufgenommen und diese Lebenssäfte und Lebenskräfte fließen von den Wurzeln her, kommen durch den Stamm in die Zweige hinein. Also Paulus spricht bildhaft hier von was sehr Zentralem. Es ist die Frage, was gibt den eingepfropften Zweigen das Leben? Wovon ernähren sie sich? Wovon gewinnen sie ihre Kraft? Was fließt ihnen zu, was die Zweige dann auch blühend macht, fruchtbar macht? Ja? Und das ist die Frage, die wir uns heute Nachmittag stellen wollen. Was sind diese Lebenssäfte? Was sind diese Lebenskräfte, die wir von dem, was Gott dem jüdischen Volk anvertraut, bekommen haben? Und ich möchte auf diese Fragestellung auf drei verschiedenen Ebenen antworten. Drei unterschiedlichen Ebenen dessen, was sich Gott gedacht hat, was Gott zubereitet hat, was uns diese Lebenskräfte zuführt. Und möchte da sehr zentral und sehr einfach über diese drei Ebenen sprechen. Der erste Zugang, den ersten Zugang, den finden wir in Römer 9 bis 11 selbst. Das ist aus meiner Sicht das, was mit Saft und Fettigkeit gemeint ist, in seinem innersten Kern. Ja, wenn wir in konzentrischen Kreisen denken, das erste ist für mich der innerste Kern, das zweite ist dann schon eine Schicht weiter gedacht und das dritte ist dann relativ universell gedacht. Aber ich denke, alle drei Ebenen sind relevant. Was ist das Erbe, das Gott dem jüdischen Volk gegeben hat?